Sind ihr auch schon unterwegs gewesen auf der Strasse? So, ihr lauft durch die Strasse und es kommt euch jemand entgegen. Was macht ihr dann? Guten Morgen. Und was hören wir dann? Guten Morgen. Hä? Jedes Mal. Immer. Oder? Nicht. Warum nicht? Dann können wir jemandem gegenüber sagen, guten Morgen. Und die grüßen uns nicht. Habt ihr das auch schon erlebt? Leute, die auf der Strasse nicht grüßen. Da, zu Rheinich. Im oberen Wienental. Man grüßt auf der Strasse. Oder? Ihr Jungen, macht ihr das schön fleissig? Sind ihr amigs brav? Hä? Guten Morgen, ja, gut, sehr gut. Und was ist denn, wenn jemand nicht grüßt? Dann ärgern wir uns, gell? Manchmal ärgern wir uns und denken, was ist ja das für eine Unsitte? Ich weiss nicht, aber ihr mögt erinnern, es hat so eine Geschichte gegeben, ich weiss nicht mehr genau, wie sie gegangen ist, von jemandem, der wollte eingebürgert werden, irgendwo in einem Dorf im Kanton Aargau. Und es ist bei der Begründung, warum dass die Person nicht soll eingebürgert werden soll, ist, weil es unter anderem, weil sie nicht grüßt auf der Strasse. Gut. Was will jetzt der Björn mit dieser Geschichte? Wenn verschiedene Kulturen aufeinander treffen, dann gibt es ganz einfach Missverständnisse. Es gibt Kulturen, da ist es zum Beispiel unhöflich, wenn man miteinander redet, einem anderen in die Augen zu schauen. Es ist unanständig, einem Gegenüber während dem, dass er redet, in die Augen zu schauen. Weil in dem, dass man einem anderen nicht in die Augen schaut, zeigt man einem anderen, ich höre jetzt zu. Habt ihr das gewusst? Auch schon gehört? Wenn jetzt aber ich zum Hans-Jürg gehe, und mit dem Hans-Jürg reden. Was macht er? Er schaut mich an. Das ist aber unanständig in dieser Kultur. Aber bei uns nicht. Jesus war Jude. Die 12 Jünger, wie viele von den 12 Jüngern waren Juden? Alle. Sind alles Juden gewesen. Der Paulus ist Jude gewesen. Gut. Am Anfang, wir sind ja dran und lesen das Neue Testament durch in dem Jahr. Und ein Thema und eins, was ganz besonders ist, ist, dass man jeweils 5 Kapitel aneinander oder in der Woche liest. Die einen heben immer noch durch und die, die es bis jetzt einen Teil nicht geschafft haben, steigen wieder ein, bleiben dran, auch wenn ihr nur schafft, ein Kapitel oder 2 zu lesen in der Woche, ist gleich. Aber bleibt dran. Weil es ist so spannend, was mir auffällt jetzt im Ganzen, wenn man so über längere Abschnitte liest, plötzlich gehen einem Sachen auf, die man nicht verstanden hat. Oder wo man gar nicht einem bewusst war. Und zwar möchte ich jetzt über 3 Kapitel predigen. Nein, Moment, 5. Aber ich wollte auch nicht detailliert über alles reden, sondern es ist ja so, dass Prägung ganz, ganz stark ist bei den Juden. So lebt man als Jude. enorm stark. Das hebt ja durch. Bis heute, 2000 Jahre später. Und Gott hat von Anfang an den Plan gehabt, dass das Evangelium nicht nur für die Juden ist, sondern auch für die Heiden. Und wenn ich euch das so sagen darf, mit Heiden sind wir gemeint. Wir sind Heiden. Heiden Christen. Und Juden sind Juden Christen. Und Gott hat das erreichen und er hat gewusst, das ist ein Prozess, das kann ich nicht einfach so sagen, so, und von heute auf morgen, jetzt sind auch die Heiden können Christen werden. Oder zu selber der Zeit hat es noch gar keine Christen gegeben. Sondern wer aufmerksam gelesen hat, der hat gelesen, dass erst in der Gemeinde in Antiochia hat man zuerst gesehen, ist der Name Christen erstmal gebraucht worden. Aber Gott hat einen Masterplan entwickelt. Einen Plan über längere Zeit. Und wenn man das über das Ganze liest, merkt man, wie Gott das auf eine fantastische Art eingefädelt hat. Es hat damit angefangen. Mit was hat es angefangen? Der Anfang ist ein römischer Offizier gewesen, ein römischer Hauptmann, der Cornelius. Der Cornelius ist ein Soldat gewesen, ein römischer Soldat, kein Jude. Und er hat aber zu Gott gebetet, er hat Almosen gegeben, er ist so ein richtiger friedlicher Offizier gewesen. Es gibt auch andere Offiziere. Und eines Tages plötzlich kommt ein Engel und erscheint ihm und sagt, deine Gebete sind erhört worden und deine Almosen hat Gott gesehen. Drum schick du jemanden, einen Mann, wo Simon Petrus heisst, Simon genannt Petrus ist, gang da im Haus vom Gerber, Simon, glaub, müsst man nachlesen. Und gang da geholt, der ist Gerber und das Haus ist unten am Meer. Also die Adresse gerade mitgeliefert. Der Cornelius hat nicht lange zögern gefunden, Diener und einen Soldat hat er mit ihm geschickt, geht dort her und holt den Petrus. Gut. Petrus, bei diesem Gerber, zu Besuch, ist gerade so auf dem Dach, am Betten. Dann kommt er langsam Hunger rüber und sagt so, es wäre langsam Zeit für den Mittag. Irgendwie ist das so dort gelaufen. Eben, andere Völker, andere Seiten. Gut, vielleicht ist das heute bei euch auch so, dass der Gast sagt, so, ich wäre jetzt dann parat. Könnt langsam das Essen zu Weg machen. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall, währenddem, dass er so Hunger hat, plötzlich passiert etwas. Er hat eine Vision. Er sieht plötzlich ein Bild vor sich, oder nicht ein Bild, ein Film. Und zwar von einem riesengroßen Leintuch, wo vier Ecken ist angebunden. Das senkt sich so langsam ab. Und denkt, oh, was ist echt da Spannendes drin? Und ich glaube, er ist ziemlich verschrocken, als er reingeschaut hat. Weil da sind Vögeltiere, die drin waren, Amphibien, Kleintiere. Und dann hört er eine Stimme, die ihm sagt, Schlacht und iss. Und der Peter sagt, hallo, sicher nicht. Also ich bin Jude. Ich esse kein unreines Tier. Und dann hört er die Stimme, die sagt, was ich für rein erkläre, du nicht unrein nennen. Und die gleiche Geschichte passiert genau dreimal. Und es ist noch spannend, wie viele Sachen das dreimal passieren. Und wenn sie dreimal passieren, dann gibt uns das schon langsam zu denken. Dann ist es wirklich wichtig. Und kaum ist das dritte Mal die Stimme gekommen, was ich für unrein, für rein erkläre, das sagst du nicht, ist unrein. Und plötzlich kommen da Leute her. Hallo! Hallo! Ist da der Gerber daheim? Ich suche den Simon, wo man auch Petrus sagt. Ist der da? Jawohl, der ist da. Und die erzählen ihm Geschichte von Cornelius und dass er sie schickt. Und der Petrus geht mit. Geht mit zum Cornelius. Etwas, was er nicht darf. Etwas, was er als Jude nicht darf, macht er. Er geht zu einem Nicht-Jude ins Haus. Und in dem Haus von Cornelius, zuerst redet er mit dem Cornelius und der Cornelius erzählt ihm von dieser Erscheinung, die er hatte. Und dann fängt der Petrus vor dem ganzen Haus, und zwar der Cornelius hat gewusst, der Petrus kommt, hat all seine Freunde eingeladen, hat seine Verwandten eingeladen und das Haus ist bumsvoll mit Leuten, alles Heiden. Heiden. Keine Juden. Außer die Begleiter, die der Petrus mitgenommen hat, sind alles nicht Juden. Wir denken, aha, okay, was ist jetzt da besonders? Aber zu selber Zeit, in dieser Situation, absolut no go. Keine Option. Macht man nicht als Jude. Aber der Petrus hat ziemlich deutlich die Vision gesehen und hat gefunden, alles gut, das mache ich es halt. Und dann hat er angefangen zu erzählen von Jesus. Er hat das Evangelium von Jesus Christus erzählt. Dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, damit wir wieder Beziehung zum Vater haben können. Das Evangelium. Die frohmachende Botschaft von Jesus Christus. Und was passiert? Noch bevor er einen Aufruf machen konnte an die Bußbank oder sonst irgendeinen Aufruf, bevor er hätte sagen, jetzt, wenn er wollt, könnt ihr euch jetzt bekehren? Könnt ihr jetzt umkehren zu Jesus? Nein, bevor er überhaupt noch irgendetwas so sagt, werden alle in diesem Haus mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ein zweites Pfingsten passiert. Und sie fangen an, in fremden Sprachen anfangen zu beten und Gott loben und preisen. Und Petrus und seine Begleiter, denn er steht zum Maul offen. Wir denken, da ist etwas passiert, das hätten wir nie für möglich gehalten. Dass auch Nicht-Juden können zu Jesus finden. Und das passiert. Und sie sind völlig überrumpelt und überrascht. Sie können gar nicht gross studieren, sondern sie sehen, erleben mit, was passiert. Und alle freuen sich. Petrus geht nachher auf Jerusalem heim, in seine Gemeinde. Und dann ist das Gerücht von dem, was beim Cornelius passiert ist, schon zu Jerusalem. Und die zu Jerusalem sagen jetzt, hey, also, hallo? Was fällt dir eigentlich ein, Petrus? Du gehst in ein Haus von Ungläubigen und isst es sogar mit ihnen? Wir mögen uns erinnern, wo ist Jesus auch hergegangen? Wo sich die Pharisäer aufgeregt haben? Er ist ins Haus der Zöllner, der Sünder gegangen. Aber das waren Juden. Und er hat sich nicht, das war nicht sein Maßstab. Und da ist es wieder, was gehst du in ein Haus von Heiden, Ungläubigen? Und dann erzählt Petrus, hört. Und er erzählt die ganze Geschichte. Er erzählt von der Vision, von der Erscheinung, die Cornelius hatte. Er erzählt von dem Tuch mit den Tieren, die er hatte. Von der Stimme, die gesagt hat, was ich für rein erkläre, das musst du nicht als unrein anschauen. Und sie verstehen und sie freuen sich. Sie merken, Gott ist am Werk und tut etwas, was wir selber nicht für möglich gehalten hätten. Und dann geht es weiter. Es gehen ein paar Jahre ins Land. Es gibt auch Verfolgung. Der Stephanus wird als erster Märtyrer, muss er sterben und die Christen flüchten und verstreuen sich in alle Länder. Und in Antiochia, in Syrien, dort sammeln sich einige von diesen Judenchristen. Und auch dort gibt es Menschen, die nicht Juden sind, die zum Glauben finden. Und die haben miteinander eine Gemeinde. Die leben miteinander in Antiochia. Und dann ist der Barnabas dort. Und der Barnabas, der geht den Saulus holen. Die Geschichte wollen wir nicht auch noch gerade rein, aber das nimmt der Saulus und nimmt mit. Heisst dann unterdessen Paulus. Und die leben ein Jahr lang in dieser Gemeinde in Antiochia und predigen und lehren die Gemeinde von diesem neuen Weg. Als Christen. Und dann ist spannend, was passiert. Währenddem, dass sie einmal Gott dient haben in einem Gottesdienst, wahrscheinlich ist das gewesen, sie haben auch gefastet, sie haben gebetet und plötzlich sagt der Heilige Geist, tünt mir den Paulus und den Barnabas aussondern, die sollen jetzt auf die Reise gehen. Die sollen den Auftrag, den ich ihnen gegeben habe, sollen sie erfüllen. Und sie reisen, ihr seht es auf der Vorderseite, habe ich euch Karten drauf da, wo sie durchreisen, ihr seht ihr auch, wo Antiochia liegt. Und der Paulus und der Barnabas, die gehen immer zuerst in die Synagoge. Die gehen immer zuerst dorthin, wo es Juden hat. Weil Jesus ist zuerst für die Juden gekommen. Und es ist ein Geschenk und eine Gnade, dass wir auch dürfen da dazu gehören. Also er geht immer zuerst in die Synagoge und erzählt das Evangelium sehr ausführlich den Juden. Und die Juden haben das abgewiesen. Da ist Unruhe geworden drin und dann haben sie gefunden, nein, das geht gar nicht und so. Und irgendwann wird der Paulus dann auch grantig und findet es also gut. Wenn ihr das Wort nicht annehmt, dann gehen wir zu den Heiden jetzt. In der spannenden Stadt. Und die Heiden, die haben gejubelt und sich gefreut. Und haben das Evangelium angenommen. Und sind Christen geworden, haben sich taufen lassen. Und so ist es weitergegangen. Und der Paulus und der Barnabas kommen von der ersten Missionsreise zurück nach Antiochia. Und erzählen auch, was sie erlebt haben. Und sie alle freuen sich, dass Gemeinde entstanden ist unter uns Heiden. Und dann kommen plötzlich Leute von Israel, aus Judäa, kommen nach Antiochia. Keine Ahnung, warum und wie. Und die fangen dort an lehren und fangen an sagen, hey, hallo, da hat es Christen, die sind nicht Juden. Das geht nicht. Das geht nicht. Die müssen auch beschnitten werden. Beschnitten heisst, für die das nicht wissen, dass jüdische Kinder, Buben, werden nach einer gewissen Anzahl Tagen, werden die an der Vorhaut von ihrem Penis beschnitten. Ja. Die werden beschnitten als Zeichen davon, dass sie zu Gott gehören. Zum Volk Israel gehört. Und, ja, hallo? Die Heidenchristen müssen das doch auch? Die müssen sich jetzt auch beschneiden lassen. Und der Paulus und der Barnabas finden, also Moment, das geht nicht, stimmt nicht. Das haben wir jetzt, wir sind jetzt da schon über ein Jahr oder mehrere Jahre sind wir da gemeint miteinander. Und die haben sich bis jetzt nicht müssen beschneiden und die müssen sich bis sicher nicht beschneiden lassen. Und es gibt einen Streit. Und sie werden sich einig und dann schicken sie den Paulus und den Barnabas und mit ein paar anderen auf Jerusalem zu den Aposteln, zu der Autorität. Um das zu klären. Und die in Jerusalem, was passiert? Es gibt eine Sitzung. Ja? Es steht zwar nicht so da, aber es ist ganz klar eine Sitzung. Die haben eine Sitzung einberufen mit allen Aposteln und allen Ältesten und haben dann angefangen zu diskutieren. Und sie haben heiss diskutiert, bis der Petrus aufsteht und sagt, hört Leute, wisst ihr noch die Geschichte von Cornelius? wo Gott gesagt hat, dass das, was mir, ich soll nicht für unrein erklären, was er für rein erklärt. Und Gott hat selber schon den Beweis geliefert, dass es nicht nötig ist, beschnitten zu werden, um Christ zu sein. Und die Leute haben sich beruhigt. Und dann hat der Paulus und der Barnabas erzählt, was sie für Zeichen und Wunder unter diesen Heidenchristen erlebt haben. Und der Jakobus steht dann auf, muss sehr ein weiser Mann sein. Wir haben auch den Jakobusbrief in der Bibel. Und hat gesagt, okay, mein Vorschlag. Wir, die Heidenchristen, wir wollen ihnen nicht eine grössere Last auferlegen, als nötig. Wie sollen wir ihnen eine Last auflegen, die wir selber nicht einmal richtig haben können tragen? Weil wisst ihr, es ist nicht einfach nur gegangen, ein Stückchen Vorhaut abzuschneiden. Das war nicht das Thema gewesen. Sondern die Frage ist die, müssen Christen wie Juden leben? Müssen Christen alle Gesetze von Mose, alle Verordnungen, die wir lesen in der Bibel, übernehmen? Inklusive, dass die Frauen, wenn sie ihre Periode haben, müssen außerhalb vom Lager sein und erst nach so und so vielen Tagen wieder dürfen zurückkommen. Alles diese Sachen hätten wir müssen übernehmen. Stellt ihr euch das vor, was das alles würde heissen. Das ist nicht einfach nur etwas Kleines. Und er sagt, wir haben es ja kaum mögen tragen. Warum soll es sein? Manchmal gibt es so Tendenzen, wo man so ein bisschen haben, dass man sagt, also, wenn wir es so schwer hatten und das müssen machen, dann soll es den anderen auch nicht besser gehen. Ne? Kennen ihr das? Kennen wir auch schon. Wenn wir schon haben müssen, wir haben amigs müssen, krampfen. Oder warum sollen die Jungen ein Telefon im Sack haben? Wo ich noch bei Kind war, das Telefon ist im Gang, an der Wand gehangen. Hat noch Drehscheiben gehabt. Und da hast du nicht einfach irgendwie rumjockeln mit dem Telefon. Nein, da hast du müssen her sitzen. Denkst du, was das Bänkli hatte dort? Ja, und zum Teil hat man